Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen nicht kalt lässt, sondern dass du uns einlädst und mitnimmst in deine Gegenwart, in deine Nähe, in dein das Vertrauen zu dir. Gib uns offene Ohren zu hören. Amen. Merten, ich brauche die Präsentation. Manche von euch kennen Georg Müller, der sogenannte Waisenvater von Bristol, der, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts dort in England ein Waisenhaus aufgebaut hat und dann auch noch andere Waisenhäuser. Und dieser Mann, der hat viel erlebt im Glauben, im Gebet, hat er ganz viel erlebt. Die bekannteste Geschichte, habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber ich finde die immer wieder schön, deswegen erzähle ich sie euch. Da ist Georg Müller mit seinen 100 Kindern, die sitzen alle beim Frühstück. Was heißt beim Frühstück? Sie sitzen vor Teller und Tasse und Besteck, aber es ist nichts zu essen da. Die haben einfach nichts. Und Georg Müller steht auf und sagt, ihr wisst ja, ihr müsst bald in die Schule, müsst euch vorher noch stärken. Und dann betet er und sagt, Vater im Himmel, danke, dass du uns versorgst. Amen. Und er klopft an der Tür, macht die Tür auf und da steht der Bäcker draußen. Und er sagt, Herr Müller, ich habe heute Nacht, bin ich um 2 Uhr nachts aufgewacht. Und Gott hat mir gezeigt, die Kinder im Waisenhaus haben nichts zu essen. Dann bin ich aufgestanden und habe die ganze Nacht Brot gebacken. Und er hat seine ganzen Körbe reingetragen und die Kinder konnten Brot essen. Kurze Zeit später klopft es wieder an der Tür. Steht der Milchmann draußen und sagt, mein Milchlaster ist gerade umgefallen. Hilfe, direkt vor eurer Tür. Ich muss den reparieren lassen, aber vorher müssen wir die ganze Milch rausmachen, sonst kann ich den ja nicht wegbringen. Also haben die diese Milch daraus geschöpft und haben dann literweise die Kinder was zu trinken gehabt. Genial, was dieser Georg Müller so im Glauben erlebt hat. Er hat im Glauben gebetet, danke, dass du uns versorgst. Und in dem Moment hat Gott sie versorgt. Was für eine schöne Geschichte. Immer schön, so von diesen Glaubenshelden auch zu hören. Aber ehrlich gesagt habe ich mich auch gefragt, ist es denn immer so, dass wir beten und dann, auch wenn wir noch so sehr glauben, manchmal ist Beten doch auch so mühsam und wir beten und beten vielleicht immer für die gleichen Sachen und es wird nicht erhört. Ich habe mir gefragt, ist es denn wirklich so, dass Gott so prompt und so liebevoll und so jetzt gleich Gebete erhört? Oder es ist oft eine ganz schön mühsame Geschichte. Man muss manchmal bitteln und betteln und manche Bitten bleiben schlichtweg irgendwie unerhört. Verpuffen so in der Unendlichkeit. Heute geht's im letzten Teil der Predigtreihe über das Gebet. Und ich will mich heute wieder hauptsächlich auf einen Aspekt des Betens beziehen, nämlich die Bitte und die Fürbitte. Also ich will da anknüpfen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen, den ihr auch gerne mitlesen könnt. Der steht in in Markus 11, ab Vers 20. Und als sie, die Jünger und Jesus, am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, den Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer. Und er zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt. So wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Oh, ihr sagt, hast du weitergeklickt, Mert? Super. Ich denke mir gerade, ich habe vergessen zu klicken. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Das war jetzt die Zugabe hier. Ja, die Geschichte ist ganz schön verrückt. Das ist die Geschichte mit dem Feigenbaum. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Ich habe diese Geschichte irgendwie noch nie richtig verstanden, fand es immer ganz komisch, warum man den Feigenbaum verfluchen muss. Und ich möchte eine kurze Rückblende halten, um euch zu erzählen, was kurz vorher passiert ist. Also Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs von Bethanien nach Jerusalem. Und Jesus hatte ein bisschen Hunger. Ich glaube, Jesus hatte oft Hunger, weil so viel zu essen hatten die Menschen damals nicht und Jesus auch nicht. Also er hatte Hunger und er sieht einen Feigenbaum. Und er geht auf diesen Feigenbaum zu und freut sich vielleicht, weil der Feigenbaum, der hat nämlich ein total imposantes Blätterwerk. Also der sieht richtig frisch und gut aus. Und er geht auf diesen Feigenbaum zu und guckt und er findet keine Feigen. Kein Wunder, es steht nämlich eine Bemerkung, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Steht drin. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu meinem Apfelbaum hingehen würde und ich schreie ihn an und sage, warum hast du heute keine Äpfel? Und dann hole ich meine Motorsäge, die ich nicht habe, vom Nachbarn, der hat bestimmt eine. Und dann mache ich den platt, weil das ist eine Frechheit, weil ich jetzt Hunger habe und jetzt einen Apfel will. Nee, so ganz ist es nicht. Es ist ein bisschen anders mit diesem Feigenbaum. Feigenbäume sind richtig große, schöne Bäume. Die werden so zwischen 6 und 9 Meter, können die groß werden, also richtig groß. Und die kriegen im Frühjahr Blätter. Und wenn die Blätter kriegen, dann bekommen die noch was anderes, nämlich so Knospen, so kleine Knospen. Und diese Knospen, die kann man auch essen. Man nennt sie auch die Vorfrüchte. Die kommen immer mit den Blättern zusammen. Und wenn der Baum dann Vorfrüchte hat oder diese Knospen, dann weiß man, dass der im Sommer gut tragen wird. Und dann gibt's die erste Ernte, die ist, glaube ich, so im Juni, Ende Juni, Juli. Und dann kommt die zweite Ernte, die kommt dann ein bisschen später im Herbst, dann glaube ich September, Oktober. Also hat der Feigenbaum 2 Ernten und einmal diese Vorfrüchte und auf die hat Jesus wohl spekuliert. Er wollte so eine leckere kleine Knospen, die sind nicht so saftig wie die richtigen Feigen, aber man kann sie essen. Und jetzt geht Jesus zu diesem Feigenbaum hin und guckt unter die Blätter und da ist nichts. Da ist nichts. Keine Vorfrucht. Und es ist klar, wer in der Bibel da sich gut auskennt, der weiß, Feigenbaum, das ist immer irgendwie ein Bild für Israel. Oder Weinberg ist auch so ein Bild für Israel. Und Feigenbaum, das heißt also, der hat irgendwie keine Frucht. Der Feigenbaum, also Israel, hat zwar ein imposantes Blätterwerk, man geht drauf zu und ist beeindruckt von dem, was dieser Baum drauf hat und wie fruchtbar der sein muss, aber da ist nichts dahinter. Israels Frömmigkeit. Ganz beeindruckend, was da, wie es da abgeht am Tempelberg und wer da alles ein- und ausgeht und welche Leute und die ganzen Priester und alles. Also unheimlich beeindruckend, die vielen Menschen, die kommen zum Beten und dieses Opfern, dass Menschen da hinkommen und dann Tiere und Rauchwerk und was da alles gekauft wird und dann geopfert wird. Also da geht's richtig zu am Tempel. Aber Jesus vermisst etwas. Nämlich das Leben, den wirklichen Glauben, das Vertrauen zu Gott. Und das macht Jesus zornig. Und wir lesen, nachdem Jesus bei diesem Feigenbaum war, läuft er nach Jerusalem und er geht in den Tempel. Und dann lesen wir von der Tempelaustreibung, dass Jesus da drinnen steht und wie jedes Mal, wenn er da drinnen steht, in dem Vorhof der Heiden, also er muss gar nicht weiter vor, ins Innere vordringen, sondern schon in diesem Vorhof, da wird er zornig, da wird er wütend. Das sind diese ganzen Händler, die da ihre Sachen anpreisen. Da geht's zu wie auf dem Basar oder auf dem Markt und jeder sagt, da meine Lämmchen, die kosten nur 29,99, heute im Sonderangebot. Da wird das Ganze verkauft und umgesetzt. Also Jesus macht es einfach nur sauer. Er sagt, wo ist denn da der Glaube? Wo ist denn das Vertrauen auf Gott? Ihr macht irgendwie dann ein Schauspiel da draus. Aber hier geht's doch um was. Und dann treibt Jesus die mal alle schön sauber aus. Also er macht da richtig Rabatz. Kennen wir gar nicht von Jesus. Aus Wut da irgendwie mal Rabatz zu machen. Und der geht auf die Händler zu und er schiebt sie nach draußen. Er treibt die nach draußen. Er schmeißt die Tische um. Und da kullert das Geld auf dem Boden rum. Und die Tiere, die laufen alle durcheinander, sofern sie noch leben. Also da geht's richtig zu. Es gab auch Leute, die am Tempel waren, weil sie Gott vertraut haben. Es gab auch Menschen, die hingegangen sind, weil sie einen tiefen inneren Glauben hatten. Die Menschen gab es auch. Aber die Führer, die Leiter, die Obersten, wisst ihr, die waren froh, wenn Gott sich in ihr Leben keineswegs eingemischt hat. Wenn das alles so seinen Gang hatte, wenn das jeden Tag das Gleiche und wenn alles so passt. Und wenn bloß nicht Gott da auch noch mitreden will. Die haben sich gedacht, wir bauen uns unseren eigenen Tempel. Wir bauen an unserer eigenen Religion. Wir machen das so, dass es uns gut gefällt. Wir machen das so, dass wir erfolgreich sind. Und da ging es viel ums Geld und da ging es viel um Macht bei den Priestern. Leider. Nicht bei den einfachen Priestern, aber bei den Oberen, bei den Hohepriestern und die ganze Priesterkaste. Und das macht Jesus sauer. Sie haben was verloren, nämlich sie haben ihren Glauben verloren, ihr Vertrauen auf Gott. Sie glauben zwar, dass irgendwann mal der Messias kommt, das glauben die, aber sie merken nicht, dass der schon da ist. Geht völlig an ihnen vorbei. Sie glauben zwar, dass Gott eingreift in die Situation von Israel, irgendwann mal. Aber sie fühlen sich ganz weit weg von Gott. Und der Grund ist schlicht und einfach, weil sie nicht vertrauen. Weil sie nicht vertrauen. Und deswegen geht Jesus zu diesem Feigenbaum und verflucht ihn. Und er verflucht ihn noch nicht mal, weil er keine Frucht bringt. Kann er ja nichts dafür. Passiert ja manchmal, dass ein Baum krank wird und dann bringt er keine Frucht. Er verflucht ihn deswegen, weil er hingeht, das Blättchen hochhebt und da ist nichts drunter. Der Baum tut so, als wäre er stark und kräftig und groß und toll und fruchtbar, aber da ist nichts dahinter, nichts dahinter. Ich habe heute klassische 4 Predigtpunkte. Das erste ist, fehlendes Vertrauen macht hohl. Wenn unser Glaube an Gott, wenn dem irgendwie der Kern fehlt, das Vertrauen, das echte Vertrauen im Hier und Jetzt, dann ist es hohl, dann ist es leer. So wie jede Beziehung irgendwie hohl ist, wenn kein Vertrauen dahinter steckt, dann ist es leer. Und ich habe mich das gefragt beim Vorbereiten, glaube ich, dass Gott mein Gebet hört? Oder bin ich ein Zweifler? Weil ich denke, ob Gott so jemand ist, der Gebet wirklich hört. Glaube ich, dass es ihm wichtig ist? Glaube ich, dass er mich so sehr liebt, dass er meine Bitten ganz oben anstellt? Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal bete, aber nicht vertraue. Und letztendlich froh bin, dass ich es ein Stück weit immer noch selbst in der Hand habe. Also ich sage, Herr, kümmere dich drum, mach doch mal. Und ich weiß, wenn ich Amen sage, fange ich an, mich drum zu kümmern und dann mache ich mal und tu. Und mein Vertrauen ist eigentlich klein. Mein Vertrauen ist eigentlich so viel, Herr, segne doch noch so ein bisschen das, was ich schon so gut mache. Ich habe gemerkt, dass es Dinge in meinem Leben gibt, also genauer gesagt 2, also eigentlich 1. Das habe ich Gott mal oft hingelegt, ganz oft, ganz oft. Ich habe das Gefühl, er hat es nicht erhört, er hat es irgendwie, keine Ahnung. Verstehe auch nicht, warum er es nicht erhört hat. Aber ich habe gemerkt, an diesem Punkt bin ich enttäuscht. Habe ich resigniert. Dafür bete ich auch irgendwie nicht mehr. Mag ich nicht mehr, will ich nicht. Ich habe gemerkt, mein Vertrauen an diesem Punkt ist weg. Ich glaube irgendwie nicht mehr dran, dass Gott sich drum kümmert. Und ich will es glauben. Ich will es glauben. Und ich kann es nicht. Und dann habe ich angefangen, während meiner Predigtvorbereitung, so Predigten sind toll, also das vorzubereiten, und man lernt viel über sich selbst. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten. Und mein Gebet war ungefähr so. Gott, du siehst, hier ist eine riesige Portion Misstrauen. Ich kann nicht mehr glauben. Herr, schenk du mir Glauben. Ich kann es nicht mehr. Und ich habe gemerkt, durch dieses Gebet hat bei mir was angefangen, wieder zu wachsen. Und dieses Gebet will ich auch noch fortsetzen. Ich finde es irgendwie super. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein starkes Gebet, das wir auch in der Bibel finden. Und wenn wir Vertrauen nicht haben im Gebet, dann müssen wir es uns schenken lassen. Zweiter Punkt, machtloses Vertrauen. Mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Ich möchte heute mal zwei Arten des Vertrauens unterscheiden. Das ist etwas plakativ, aber mir hilft's. Das eine, die eine Art des Vertrauens ist, oder ja, des Gebets, ist die sogenannte Bestellbitte. Ich bestelle etwas, und die andere Form des Gebets will ich mal so nennen, die Beziehungsbitte. Also Bestellbitte, Beziehungsbitte. Ich möchte euch das ein bisschen erklären oder mit Beispielen auch zeigen, um was es geht. Eine Bestellbitte ist, wenn ich jetzt, das ist ganz einfach, gell, ich bestelle jetzt was im Internet zum Beispiel, ich bestelle ja manches im Internet, ist viel einfacher, und dann sucht man aus, legt alles in den Warenkorb und klickt dann irgendwann auf Bestellvorgang abschließen, muss dann noch die Zahlungsbedingungen eingeben und am Schluss ist es fertig. Ich habe es bestellt, ich trete meistens in Vorkasse, dann geht's schneller auch. Und dann hoffe ich, dass die Bestellung möglichst bald ankommt. Und übrigens, ich habe auch ein Recht darauf, dass sie ankommt. Ich habe auch dafür bezahlt. Und dann hoffe ich, dass der Bestellweg relativ kurz ist, am liebsten am übernächsten Tag. Alles andere finde ich oft schon frech. Und dann nichts kommt. Und so bete ich auch manchmal in dieser Art und Weise. Das heißt, ich bestelle bei Gott was. Ich sage, ja, das möchte ich haben. Das ist mir wichtig. Und dann hoffe ich, dass der Versandweg von da oben vom Himmel bis zu uns runter, dass er nicht ganz so lang ist, dass es möglichst schnell geht. Aber es gibt auch Leute, die beten eben jahrelang für Dinge und es ändert sich nichts. Möchte ich nicht so gern haben. Ich möchte schon gern, dass die Bestellung auch möglichst zeitnah kommt. Bei der Bestellbitte ist es so, da geht es um eine Ware, es geht um den Versand, es geht um Schnelligkeit, es sind alles Leistungen. Bei der Bestellbitte geht es um Leistungen. Ich leiste etwas, im Gebet zum Beispiel, leiste ich mein Gebet, meine Bitte, meinen Glauben, das leiste ich. Oder auch meinen Lebensstil, der ja auch fromm dann ist, gell? Das leiste ich. Und dann hoffe ich, dass Gott es dann auch belohnt, indem er meine Bestellung zeitnah bearbeitet. Auf der anderen Seite gibt es die, ich nenne sie Beziehungsbitte. Ich habe mich schwer getan, dem einen Namen zu geben, aber irgendwie so. Bei der Beziehungsbitte geht es überhaupt nicht um Leistungen. Da geht es überhaupt nicht um ein Recht, das ich habe, etwas einzufordern. Eine Beziehungsbitte kann folgendermaßen ausschauen. Ein Freund ruft mich an, vorletzte Woche, und sag, du, ich bin jetzt mit der Bachelorarbeit, hab die jetzt fertig geschrieben, kannst du die mal durchlesen und so ein bisschen korrigieren. Ich weiß, ich habe keine Zeit. Ich schaff's eigentlich nicht, außer ich setze mich immer nachts hin. Aber ich weiß auch, ihm ist es wichtig. Und ich würde ihm einen riesen Gefallen damit tun, wenn ich's mache. Also sage ich, ja, ich mach's. Das ist keine Leistung, die ich erbracht habe. Auch er hat keine Leistung erbracht, indem er mich gefragt hat, sondern einfach, weil er mein Freund ist und weil es mir wichtig ist, dass er eine gute Arbeit abgibt. Deswegen helfe ich ihm. Oder anderes Beispiel. Diese Woche ruft mich die Caro an, meine Frau, und sagt, ich bin noch in der Stadt, es ist mittags, du hast bestimmt Hunger, soll ich dir was mitbringen? Und ich sage, oh ja, bring mir einen Krautwickel mit. Also ein Döner. Habe ich auch die Woche erst gelernt, dass man Krautwickel dazu sagt. Klingt viel gesünder. Und das ist jetzt ganz interessant mit diesem Beispiel, weil meine Frau, ich habe sie überhaupt nicht gebeten, dass sie es tut. Sie hat es ganz allein von sich aus gemacht. Eine Gebetserhörung, ohne dass ich gebetet habe. So könnte man es sagen. Das ist eine ganz andere Qualität. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Beziehung, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche Leistungen und Bestellungen, sondern das spielt sich ganz in diesem Rahmen der Beziehung ab. Und diese Bitten, die sehen ganz anders aus, ganz anders. Aber Was man auch sagen muss, in diesen Beziehungen bin ich machtlos. Das ist ein Vertrauen, wo ich nicht sagen kann, ich habe eine Leistung erbracht, jetzt kriege ich auch die Gegenleistung. Da könnte ich jetzt klagen. Bei einer Bestellung kann ich klagen, da kann ich mich beschweren, da kann ich mich aufregen. In der Beziehung ist ganz interessant, ich bin völlig machtlos. Ich bin darauf angewiesen, dass der andere mich liebt, dass er mir was Gutes tun will. Ich bin darauf angewiesen, dass er aus freien Stücken es gut mit mir meint. Aber ich kann nichts in der Beziehung, ich kann nichts einfordern. Mein Freund hätte mich nicht anrufen können und sagen können, du musst meine Arbeit korrigieren. Hätte schon machen können. Aber so funktioniert es nicht in der Beziehung. Und so haben auch unsere Gebete deswegen Kraft, weil sie Beziehungsgebete sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht in eine Sache, in eine Ware, in eine Leistung. Wir setzen unser Vertrauen in eine Person, in der Beziehungsbitte, in eine Person. In Matthäus 7, da sagt Jesus, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch manchmal so böse seid und eigensinnig, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Was Jesus hier sagt ist, eure Gebete sind doch Beziehungsgebete. Das ist wie wenn euer Sohn kommt und euch bittet um ein Brot. Kein Mensch gibt dem einen Stein. Und erst recht, wenn man ihn um Fisch bittet, kein Mensch gibt dem eine Schlange, auch noch eine giftige Schlange in die Hand. Das ist total widersinnig. Das ist total krank. Sofort das Jugendamt einschalten. Jesus macht deutlich, hier geht es um Beziehungsbitten. Da geht es darum, ich frage Gott etwas. Ich habe keine Macht, ich habe keinen Einfluss, ich kann Gott nicht zwingen, das zu tun. Ich kann es nicht einklagen, aber ich kann ihm vertrauen. Und darin liegt die Kraft. Und manchmal wird Gott aber auch Folgendes sagen. Das gehört auch mit zu einer diesen Rahmen der Beziehungsbitte. Manchmal wird er sagen, ich habe dein Gebet gehört. Ich gebe dir auch etwas, aber nicht das, was du willst. Das wird Gott auch manchmal sagen müssen. Denn nicht alles, was wir wollen, ist gut für uns. Das wissen wir. Manchmal wird Gott aber auch sagen, ich habe dein Gebet schon gehört, aber hab noch ein bisschen Geduld. Hab Geduld, halte durch. Und ich schenke dir auch den Glauben für diese Phase, wo du jetzt durchhalten musst. Und manchmal wird Gott aber auch sagen, ich habe dein Gebet gehört. Ich gebe dir nicht ganz das, worum du bittest, aber lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin genug. Lass doch mich dein Frieden sein im Herzen. Lass doch mich die Liebe sein, nach der du dich so sehnst. Lass doch mich deine Zukunft sein, wo du dir so viel Sorgen machst. Lass doch mich der Fels sein, auf dem du stehst, der dir Sicherheit gibt in stürmischen Zeiten. Ich bin genug. Schau nicht auf irgendwelche Waren oder irgendwelche Sachen, sondern lass mich dein Freund sein, der mit dir da durchgeht. Manchmal muss Gott uns das sagen, um uns dran zu erinnern, es geht nicht um die Bestellungen oder um die Sachen, sondern letztendlich ums Vertrauen zu ihm. Im Vertrauen liegt Macht. Ich möchte mal auf den Bibeltext weiter eingehen. Ich lese noch mal ein paar Verse vor. Und Petrus dachte daran, an diesen Feigenbaum, dass Jesus ihn verflucht hatte, und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist jetzt verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer. Und er zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Übrigens, Klammer auf, man kann bei diesem Bibeltext, bei diesem Vers mit dem Berg, kann man sich fragen, kann man darüber streiten, welchen Berg meint Jesus? Jesus meint auf jeden Fall einen ganz bestimmten Berg. Entweder er meint den Tempelberg und deutet darauf hin, dass der Tempelberg irgendwann zerstört wird, beziehungsweise der Tempel, das geistliche Leben zerstört wird. Oder er deutet auf den Ölberg, da gibt's nämlich ganz interessante Verheißungen im Sacharja-Buch in Kapitel 14, wo der Ölberg geteilt wird in Ost und West, in zwei Teile irgendwie zerschnitten. Also weiß, Klammer zu, weiß man nicht genau, kann man streiten. Aber Petrus erschrickt jedenfalls. Er sieht den Feigenbaum und denkt sich, oh Mann, gestern hat Jesus den verflucht und heute ist der total kaputt. Gibt's doch nicht. Das ist ja wie Zauberei. Und Jesus macht deutlich, ganz ruhig, Petrus. Der Feigenbaum ist deswegen verdorrt. Das ist jetzt meine Interpretation. Weil er eh schon so gut wie kaputt war. Und ich sag dir was. Der Glaube macht's aus. Der Glaube allein macht's aus. Es ist nicht ich, der die Dinge vollbringt. Ich kann nicht einen Feigenbaum kaputt machen, sondern das Vertrauen kann sowas tun. Das Vertrauen kann sogar Berge versetzen. Ich bin kein Zauberer. Aber das, was du in deinem Herzen fest glaubst, ohne zu zweifeln, das passiert. Jetzt haben wir mit diesem Vers habe ich auch ein Problem irgendwie, gell? Wenn ich ganz fest glaub und nicht zweifle, dann passiert's. Da kann ich einen Berg versetzen. Und wir denken oft in dieser Bestellschiene. Wenn ich die Vorleistung bringe, wenn ich ganz viel glaube, mein Glaube richtig gut ist, und wenn da kein Fünkchen Zweifel drin ist, dann passiert's auch. So denken wir bei dem Vers. Und wehe, du glaubst und glaubst und glaubst und du hast es fast schon. Dein Gebet ist fast erhört. Du siehst es schon. Es kommt schon auf dich zu. Und im letzten Moment zweifelst du. Plopp. Zerplatzt es alles wieder. Und alles ist dahin. Tja, gezweifelt. Zu wenig Glaube hat's nicht gereicht. So denkt man ganz schnell bei diesem Vers. Aber auch hier geht's um eine Beziehungsbitte. Jesus meint was ganz anderes. Er meint, glaubst du denn wirklich, dass Gott dein Gebet hört? Vertraust du darauf? Wenn ich jetzt zu dem Stuhl sage, verschieb dich von hier nach da, könnte ich ja machen, gell, und könnte dann irgendwie vertrauen. Aber warum sollte Gott es tun? Mir ist es nicht wichtig, ihm ist es nicht wichtig. Also habe ich auch keinen Glauben, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt keinen Glauben dafür. Kann keine Stühle versetzen oder Büroklammern oder was man alles versuchen kann zu versetzen. Es ist mein Vertrauen in Gott. Und das habe ich nur dann, wenn ich auch Vertrauen haben kann. Wenn es auch etwas ist, was vertrauenswürdig ist. Dann kann ich mein Vertrauen in Gott setzen. Ich habe neulich zum Beispiel einen guten Freund angerufen. Und ich habe ihn gebeten, gar nichts Großes. Ich habe zu ihm gesagt, ich brauche ein paar Unterlagen von dir, ich brauche so ein paar Kleinigkeiten, kannst du mir das irgendwie zuschicken? Natürlich macht er das. Zwar einen Tag später, aber natürlich macht er das. Weil ich ihn bitte, weil wir Freunde sind, weil wir eine Beziehung miteinander haben, weil wir uns kennen, weil wir uns schätzen. Natürlich macht er das. Ich würde ihm was husten, wenn er sagt, nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Für dich nicht. Wenn er einen guten Grund hat, ja dann, okay. Dann kann er, dann, wenn er sagt, er hat wirklich keine Zeit oder er hat schon die Koffer gepackt, fährt in den Urlaub, würde ich sagen, kein Problem, ja, klar. Aber normalerweise vertraue ich darauf, dass er es macht. Und er hat's gemacht. Das sind so ganz einfache Dinge des Alltags. Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, ich habe Hunger, dann werde ich überlegen, was kann ich ihm denn zu essen anbieten? Das ist ganz normal. Und so sollen wir bitten. Nicht als Bestellung, nicht irgendwie im Leistungsdenken. Nicht irgendwie mit, ich will, wenn ich mehr Glaube habe. Vertrauen ist keine Leistung. Oh nee, niemals. Vertrauen ist was ganz anderes. Und oft fehlt mir dieses Vertrauen. Das ist mein letzter Punkt. Vertrauen ist nicht machbar. Und wenn uns dieses Vertrauen fehlt, dann können wir nichts anderes tun, als Gott zu bitten, dass er uns dieses Vertrauen schenkt. Wenn ich bete, dann soll das Ausdruck meines Glaubens sein. Ich möchte nicht, dass jemand in meine Gebete reinhört und sich denkt, ach, der ist aber einen komischen Glauben. Ist irgendwie misstrauisch Gott gegenüber. Ist irgendwie eine komische Beziehung zwischen den beiden. Das ist irgendwie so ein Rumgeeier. Ich möchte gern, dass wenn jemand meine Gebete hört, dass er sagt, ach, der hat Vertrauen. Und der hat Glauben. Und wenn er nicht glaubt, dann bittet er um Glauben. Das sind Gebete, zu denen Jesus uns animiert. Und darauf reitet Jesus rum in fast allen Texten im Neuen Testament, wo es um Gebet geht. Lass uns vertrauen, im Vertrauen beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der unsere Gebete hört, der uns einlädt, dir zu vertrauen. Und du weißt, wie klein oft mein Vertrauen ist. Und vor der Angst, irgendwie im Gebet was Falsches zu sagen oder auf falsche Dinge zu hoffen, eiern wir manchmal rum. Herr, ich möchte im Vertrauen zu dir kommen. Wie ein Kind, das um ein Brot bittet. Herr, gib uns dieses kindliches Vertrauen. Gib uns dieses Vertrauen, das keine Grenzen kennt. Gib uns dieses Vertrauen, das unsere Gebete ausfüllt und reich macht, damit sie nicht hohl und leer sind, sondern voller Glaube, dass unsere Gebete ausgefüllt sind mit dir. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.